Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohleknast und Kaviar, den True Crime Podcast der Düsseldorfer Online-Zeitung 4.0. Dies ist der zweite Teil einer Doppelfolge. In dieser Doppelfolge geht es um die Stasi-Prozesse, die hier in Düsseldorf stattgefunden haben. Wie bei fast all unseren Fällen ist mein lieber Kollege Hans als Gerichtsreporter dabei gewesen, während ich eben auch aufgrund meines in diesem Fall doch noch relativ geringen Alters eben nicht viel davon mitbekommen habe und jetzt umso neugieriger bin, was Hans erzählt. In der ersten Folge, die ihr natürlich auch schon findet, haben wir über Markus Wolf gesprochen von der Stasi. Jetzt geht es um jemand anders, der nicht mehr so bekannt ist oder war wie Markus Wolf. Um wen genau, hört ihr in den Nachrichten.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf eröffnet im Juni 1995 einen Prozess gegen den SPD-Politiker Karl Wienand. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen 1970 bis 1989 geheimdienstlich mit der Stasi in der ehemaligen DDR zusammengearbeitet zu haben. Das Verfahren bringt einen prominenten Mann in den Zeugenstand, den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Hans, wir haben es jetzt gerade in den Nachrichten gehört, dass Helmut Schmidt als Zeuge ausgesagt hat. Ich würde dich natürlich am liebsten sofort danach fragen, muss aber doch vorne anfangen, und zwar beim Angeklagten. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, der Name Karl Wienand ist, glaube ich, bei weitem nicht so vielen Leuten geläufig wie der Name Markus Wolf. Wer also war dieser Karl Wienand, der da vor Gericht stand?
Karl Wienand war ein SPD-Politiker und der war, aus heutiger Sicht hast du recht, war der nicht so bekannt wie Markus Wolf. Aber in der Bonner Republik der 50er, 60er und vor allen Dingen der 70er Jahre war er eine sehr bekannte Figur. Die Journalisten, also sowohl TV, Radio wie auch Print, was ja damals im Prinzip die einzigen Journalisten waren, die es gab, die kannten ihn alle. Karl Wienand war so ein Mann fürs Grobe, der im Hintergrund aktiv war, der sich um spezielle Probleme bei Ministerien oder in der Partei, also in der SPD, kümmerte. Und wer politisch interessiert war in der Zeit, kannte den. Oder wusste zumindest, glaubte zu wissen, wer das ist. Ich formuliere das deshalb so, weil am Ende so richtig wussten das nur einige wenige.
Wo kam der ursprünglich her? Also wie war dessen Werdegang, bis er dann da bei der SPD oder für die SPD aktiv war?
Also er kam aus dem Siegerland. Da ist er geboren worden in der Nähe von Windeck und ist 1943 übrigens in die NSDAP eingetreten. Also er war auch schon mal bei den Nazis. Und erst nach dem Krieg, zwei Jahre nach dem Krieg, 1947, wurde er SPD-Mitglied und machte dann Karriere in der Partei. Ab Anfang der 1950er Jahre war er im Bundestag und hatte sein Bundestagsmandat bis 1974. Aber diese Zeit war nicht, sagen wir mal, nicht das, was er am meisten nach außen gewirkt hat. Er war parlamentarischer Geschäftsführer ein paar Jahre lang der SPD-Fraktion und er war sehr eng mit Herbert Wehner. Und das war in der Zeit einer der mächtigsten Politiker in Deutschland. Herbert Wehner war eine Zeit lang mal Minister übrigens gewesen, und zwar Minister für innerdeutsche Beziehungen hieß das damals, und war Fraktionschef der SPD. Man nannte ihn Onkel Herbert und aber auch den Zuchtmeister der SPD. Und wenn man den live erlebt hat oder im Fernsehen gesehen hat, dann weiß man auch warum.
Dieses Vertrauen, von dem du gerade gesprochen hast, also diese enge Beziehung, wie hat die sich geäußert? Also was hat Wienand anvertraut oder welche Aufgaben hat er ihm gegeben?
Also Wehner war ein absoluter Machtmensch. Wehner wusste, wie Politik läuft und er kannte auch die ganzen schmutzigen Dinge alle. Und der wusste, du brauchst jemanden, dem du vertraust und dem du auch schon mal Aufgaben oder Fragen anvertrauen kannst, die offiziell nicht besprochen werden müssten.
Nicht protokolliert werden.
Richtig. Und das war Karl Wienand. Und es gab, ich sehe das noch vor Augen, es gab Fotos, wo die beiden so sich so zueinander beugen und so miteinander tuschelten. Und da wusste sie ganz genau, die haben gerade keine Kochrezepte ausgetauscht. Ne?
Okay. Also das heißt, Wienand ist so der Mann fürs Grobe bei Onkel Herbert. So kann man das
wunderbar charakterisieren. Genau so war das. Und entsprechend beliebt oder unbeliebt war der auch bei den Leuten, auch in der eigenen Partei.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau, also wie hat man diese Person dann im politischen Bonn damals wahrgenommen?
Genau so. Also vielleicht mal als Beispiel dazu, warum der Ruf von Karl Wienand auch nicht der beste war. Es gab irgendwann zwischendurch mal ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen ihn. Und das ist ihm auch nachgewiesen worden. Oder dann ploppte auf einmal der Name einer Airline hoch, von der überhaupt noch nie einer gehört hatte. Pan International oder Pan International hieß das Ding.
Nicht zu verwechseln mit Pan Am.
Nein, überhaupt nicht. Die hatten, glaube ich, ein, zwei oder drei Flieger. Die wären wahrscheinlich auch irgendwann mal sang- und klanglos in irgendeiner Pleite wieder verschwunden, wenn nicht dummerweise einer der Flieger abgestürzt wäre. Da hat es Tote gegeben und so. Und da stellte sich heraus, dass Wienanting geholfen hat, bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Und das ist natürlich in so einem Zusammenhang auch schlimm. Aber irgendwie war der wie so ein Korken, ne? Das brachte den alles nicht um. Der blieb weiterhin, schwamm der da oben mit rum.
Ja, also das Grobe und Schmutzige, genau, hat irgendwie nochmal eine andere Dimension für mich gewonnen. Ja. Aber das verstehe ich. Kommen wir mal zu dem Prozess. Wir haben in der ersten Folge gehört von Markus Wolf. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Also was macht die Prozesse ähnlich?
Es geht um Spionage in DDR. Für oder in der DDR, die DDR in Westdeutschland. Und das ist die Parallele. Und das war halt wieder das Oberlandesgericht Düsseldorf, ne, wie wir ja gehört haben. Und es wurde halt, wir haben ja gehört, was ihm vorgeworfen worden ist. Ne? Hm. Also das ist die Parallele.
Okay. Hat es dann ähnliches Aufsehen gegeben? Weil das ist wieder das, was ich mir nicht mehr vorstellen kann. Ne? Also bei Markus Wolf kann ich mir vorstellen, es gibt großes Medieninteresse. Es gibt auch eben ja so ein großes Zeitinteresse. Ist das bei Karl Wienand ähnlich gewesen?
Ja, durchaus. Wie ich das eben schon sagte, ne? Der war damals bekannter, als man sich das heute vorstellen kann. In der Journalie, in der Politik. Also die Nachricht, Karl Wienand steht vor Gericht, das war damals schon ein ziemlicher Kracher.
Okay. Ich versuche jetzt keine historischen Parallelen jetzt zur neueren Zeit herzustellen, aber man versteht, dass das eine Figur ist, die damals irgendwie, ja, zumindest in Berichten auch irgendwie immer wieder auftauchte. Wie ist der denn im Verfahren dann aufgetreten? Also was war das für eine Person? Du hast gesagt, bei Markus Wolf haben wir so einen Lebemann kennengelernt. Wie ist Karl Wienand?
Überhaupt nicht zu vergleichen, schon optisch nicht. Der war ein Biedermann. Der sah also, ne, bei Markus Wolf, wenn der irgendwo lang ging, da hast du geguckt, der ist aufgefallen, der sah aufgrund seiner Größe und wie er gekleidet war, wie er sich bewegte. Und Karl Wienand sah aus wie, ja, ich will jetzt keinem zu nahe treten, also völlig unauffälliger, biederer Typ. Im Prinzip passend zu dem, was er immer gemacht hat. Ne? So einer, der so verschwindet in der Masse.
Okay. Und wie hat er sich verhalten in dem Prozess, also in seiner Rolle als Angeklagter oder angesichts der Vorwürfe, die man ihm
machte? Ja, das ist die zentrale Frage halt gewesen. Er hat natürlich bestritten, Spionage begangen zu haben. Ja,
sag einmal, was man ihm vorgeworfen hat. Also was war der zentrale
Vorwurf? Man hat ihm vorgeworfen, Spionagetätigkeit für die DDR zulasten der Bundesrepublik Deutschland.
Okay, also das heißt aus dem Westen heraus, das ist der Unterschied dann zu Markus Wolf. Wir haben eben jetzt nicht jemanden sitzen, der im Osten sitzt und im Westen spioniert oder spionieren lässt, sondern wir haben tatsächlich jemanden, der im Westen sitzt und
richtig,
vermeintlich mutmaßlich, wie auch immer, für den Osten tätig.
Das ist der große Unterschied. Markus Wolf konnte sich ja darauf zurückziehen, dass er seinen Job gemacht hat. Und Wienand war einer, der im Grunde auch seinen Job gemacht hat, aber der hat eine Arbeit getan, wo eine Menge Leute hier im Westen gesagt haben, du hast für die Stasi gearbeitet, du hast denen Informationen geliefert. Und der hat immer nur gesagt, ich habe mein politisches Geschäft gemacht. Und das war die zentrale Frage in diesem Prozess.
Ja.
Und da ist uns oder vielen auch erstmal klar geworden, wie undurchsichtig diese Grauzone ist, wie sehr das auch verschwimmt.
Ja, kannst du das mal erklären, weil ich das tatsächlich noch nicht ganz begriffen habe. Er hat ja für Wehner gearbeitet und die SPD. Das heißt, er hat bestimmte Dinge für die SPD getan. Wir haben es schon gesagt, das ist eher grob und schmutzig. Das kann ich mir jetzt im innerdeutschen Verhältnis noch vorstellen. Aber wie kommt dann diese andere Komponente da rein, dass man eben auch vorwirft, für die DDR spioniert zu haben?
Wir haben ja
oder
eben
tätig schon, gewesen.
Wir müssen uns wieder daran erinnern, wir reden über die Zeit nach 69, neue Ostpolitik. Die Regierung Brandt-Scheel, Klammer auf Wehner als SPD-Fraktionschef, hat ja versucht und mit Erfolg auch, die Beziehung zur DDR auf neue, auf so quasi normale Füße zu stellen. Mhm. Dazu musstest du natürlich Kontakte zu denen haben oder aufbauen. Und da war Wienand natürlich auf der einen Seite der perfekte Mensch, der also öfter drüben war und hat mit allen möglichen Leuten der DDR-Regierung gesprochen. Und die haben natürlich auch Informationen ausgetauscht. Die haben sich darüber ausgelassen, was wollen die Westdeutschen eigentlich? Was wollen wir? Über was reden wir hier eigentlich? Und das ist das, was ich eben als Grauzone bezeichnet habe. Das verschwimmt ganz schnell. Was darfst du eigentlich noch sagen und was nicht? Oder wie kann ich Vertrauen von meinem Gegenüber gewinnen? Gewinne ich das vielleicht, indem ich den wiederum ins Vertrauen ziehe mit bestimmten Informationen, die ich ihm gebe, über die Denke westdeutscher Politiker, über Willy Brandt, über den damaligen Außenminister, aber auch über die CDU-Leute. Der hatte auch exzellente Kontakte in die CDU. Das heißt, der wusste, wie der Betrieb in Bonn tickt. Und damit war der natürlich in der DDR ein interessanter Gesprächspartner für beide Seiten im Grunde.
Ist das so ein bisschen der Hintergrund letztlich zum Geschichtsbuch? Weil im Geschichtsbuch hast du ja am Ende immer nur die großen Verträge, die Bundesrepublik damals mit dem Osten geschlossen hat. Moskau, Warschau und dann eben auch mit der damaligen DDR. das klingt ja immer so fein, das klingt immer so, als ne, gäbe es da ein Treffen und dann unterzeichnen alle brav und dann ist irgendwie alles schön. Du hast das gerade schon beschrieben, es passieren ja im Hintergrund ganz, ganz viele Dinge. Ne? Dieses Vertrauen muss man ja erstmal auf anderen Ebenen gewinnen. Es gibt immer so eine Arbeitsebene, auf der das getan wird. Und da ist Wienand unterwegs. Richtig. Und
Wienand war die fleischgewordene Arbeitsebene. Der hat das alles mit vorbereitet. Der war natürlich nicht alleine. Mhm. Aber der war
auch nicht wie jemand, der da Verträge formuliert
oder irgendwelche Dokumente.
Aber
der hat Kontakte gepflegt, geknüpft. Und dazu muss man auch noch wissen, dass sein direkter Chef, Wehner, hatte ja selbst einen ganz engen Draht in die DDR. Der Hintergrund von Wehner, ich glaube, das wissen viele Leute gar nicht mehr. Wehner war eigentlich Kommunist.
Okay.
In den 30er Jahren von den Nazis verfolgt. Und es hat damals mehrere deutsche Kommunisten gegeben, die vor den Nazis geflohen sind, und zwar nach Moskau. Mhm. Weil da waren sie auch willkommen, Moskau, unter Stalin damals. Und die haben damals ihren Parteifreunden aus Deutschland also im Prinzip Unterkunft gewährt. Und Herbert Wehner war einer von denen. Als ganz junger Mann hat er mehrere Jahre in Moskau gelebt. Und unter anderem war bei ihm immer, daher kannten die sich auch, Walter Ulbricht,
okay,
der spätere Chef der DDR.
Ja.
Und es gab damals ein legendäres Hotel in Moskau, Hotel Lux, da haben die alle gewohnt. Und Wehner kannte die also alle, die wichtigen Leute, die nachher, nach dem Krieg, dann in der DDR an die Macht gekommen sind. Ne? Und aus der Zeit stammt übrigens auch der Kommunistenhass von Herbert Wehner. Der hat damals erlebt, wie die sind, und der hat immer gesagt, Leute, glaubt mir, ich weiß, wie die sind. Und deshalb weiß ich, dass das nicht funktioniert.
Okay, das heißt, diese Kontakte, also diese immer noch guten Kontakte, Herbert Wehners hat Wienand dann genutzt, um diese Arbeitsebene sozusagen zu erfüllen und die Dinge vorzubereiten.
Der wurde garantiert in Ostberlin, wurde der wahrgenommen als so eine Art verlängerter Arm von Herbert Wehner. Und damit hatte der natürlich da auch schon mal gewisse Vorteile. Wehner konnte dem da die Türen öffnen.
Ein zentraler Vorwurf, den wir in der ersten Folge auch schon mal thematisiert haben, betrifft das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. Wir haben in der ersten Folge gehört, das scheitert. Das heißt, Willy Brandt bleibt Kanzler und Rainer Barzel von der CDU wird nicht Kanzler, wie damals alle annahmen. Welche Rolle hat Karl Wienand in dem Zusammenhang gespielt?
Karl Wienand hat einen CDU-Abgeordneten bestochen vor dem Misstrauensvotum. Der Abgeordnete Julius Steiner, den wir in der Folge mit Markus Wolf ja schon mal erwähnt haben und der von der Stasi 50.000 D-Mark bekommen hat, hat, wie sich nachher herausstellte, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zweimal kassiert. Der hat nämlich von Karl Wienand nochmal 50.000 D-Mark bekommen, um in dem Misstrauensvotum dafür zu sorgen, dass das scheitert. Dass also Rainer Barzel, der das angestoßen hat von der CDU, nicht Kanzler wird, sondern Willy Brandt praktisch gerettet wurde. Die Regierung von Willy Brandt. Und da war Karl Wienand dran beteiligt.
Okay. Hochinteressant. Das macht die Sache ein bisschen leichter nachvollziehbar für mich, weil in der vergangenen Folge habe ich ja überlegt, wie man für 50.000 Mark die Geschichte so verändern kann. Jetzt wären es ja, wenn tatsächlich beide Bestechungen stattgefunden haben, immerhin 100.000 D-Mark. Das lässt Julius Steiner schon in einem ganz anderen Licht erscheinen. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt nochmal die Figur Karl Wienand dazu nehme, ne, dass wir wirklich über Geschichte reden und wir haben einen Hinterbänkler und einen Mann, der so im Hintergrund irgendwie agiert, die tatsächlich die Geschichte beeinflusst.
Ja. Genau so ist das. Man muss sich das wirklich mal überlegen. Wenn Rainer Barzel damals das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt gewonnen hätte, wäre er Kanzler geworden. Das war 1972. So, Brandt ist erst 74 zurückgetreten. Mhm. Es hat nach diesem Misstrauensvotum eine Neuwahl des Bundestags gegeben, weil die damalige sozialliberale Koalition unter Willy Brandt hatte keine Mehrheit mehr. Also haben die genau das einzig Richtige gemacht. Die haben gesagt, so, wir müssen jetzt diese Welle hier nutzen. Na, wir haben das Misstrauensvotum haben wir überstanden, die Bevölkerung stand hinter Brandt, oder zumindest ein großer Teil. Also haben die für den Herbst dieses Jahres Neuwahlen anberaumt und die hat die SPD grandios gewonnen. Wenn ich mich recht erinnere, haben die 45,8% der Stimmen geholt. Das musst du dir mal überlegen. Aus heutiger Sicht. 45,8%. Die CDU war etwas drunter. Das wäre alles nicht passiert, wenn Barzel Kanzler geworden wäre. Es hätte keinen Kanzler Helmut Schmidt gegeben, es hätte keinen Kanzler Helmut Kohl gegeben. Also die deutsche Geschichte wäre anders gelaufen.
Ja, und wieder verändert durch einen Hinterbänkler und einen Mann fürs Grobe.
Ja, und 100.000 Mark. Also das ist jetzt schon, es ist wieder so, ich nenne das ja Treppenwitz der Weltgeschichte.
Kann ich gut verstehen. Was für mich schwierig an dem Fall ist, ist, dass der Karl Wienand ja ein Mandat von Herbert Wehner hatte. Das mag jetzt nichts Offizielles gewesen sein, aber er hat ja einen klaren Auftrag gehabt, für die SPD so zu handeln, wie er gehandelt hat und auch im Sinne der Bundesrepublik so zu handeln. Das würde ihn eigentlich straffrei machen und damit gäbe es diesen Prozess, über den wir hier sprechen, gar nicht. Was hat sich da in diesem großen Zeitraum den man betrachtet, nämlich von 1970 bis 1989 zum Mauerfall. Was hat sich da verändert, dass das eben doch noch strafrechtlich relevant wurde?
Also das war ja nach dem Rücktritt von Willy Brandt und Helmut Schmidt wurde Bundeskanzler. Die Beziehungen zwischen der DDR und Westdeutschland waren jetzt nicht normal.
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohleknast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohleknast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Aber es waren bessere Beziehungen, aber das bedeutete nicht, dass die DDR nicht ein Rieseninteresse daran hatte, also geheime Informationen aus dem Westen zu bekommen. Und Wienand hatte ja schon Jahre zuvor begonnen, im Auftrag von Herbert Wehner in den Osten die Kontakte aufzubauen. Und die hat er natürlich weiter genutzt und vor allen Dingen hat man ihn weiter benutzt. Und er hat natürlich auch dann immer wieder gesagt, ich war nur im Interesse meiner Regierung, also meines Landes drüben aktiv. Habe Informationen ausgetauscht, habe welche bekommen, habe aber auch welche gegeben. Wie bereits schon mal gesagt, eine echte Grauzone. Das Problem war, dass er auch 1,3 Millionen D-Mark kassiert hat.
Oh, wofür?
Das Gericht sagt Agentenlohn. Er sagt, das war nur Kostenerstattung und das ist anderen zugute gekommen.
Die Kosten würde ich gern kennen.
Ja, er hat das versucht zu rechtfertigen, aber am Ende war das ziemlich eindeutig. Okay. Er hat von denen Geld gekriegt, ganz klar.
Ich verstehe. Und das in einer Zeit, wo also dieses Mandat nicht mehr so offiziell
wurde. Wurde das schon offiziell? Nee.
Ja, verstanden. Okay. Jetzt kommen wir endlich zu Helmut Schmidt. Also Helmut Schmidt, den wir alle ja dann noch in seinen späten Jahren auch nochmal erlebt haben, sagt in diesem Prozess aus. Wie war dieser Auftritt oder wie war das Ganze?
Also das war schon allein die Tatsache, dass Helmut Schmidt auf der Zeugenliste stand, ne, war natürlich ein Knaller. Und als ich das sah, dachte ich, da musst du hin. Erstens die Frage ist, kommt er überhaupt? Lässt er sich irgendwie verleugnen oder sagt, nein, er möchte nicht oder Aussage verweigern, keine Ahnung. Aber er hat's gemacht. Er ist da wirklich, ich habe mich vorhin nochmal erkundigt, im Gericht hieß es, ja, der kommt. Der hat dann morgen Vormittag, Uhrzeit X wird auf der Zeugenliste steht ein Altbundeskanzler Helmut Schmidt. So, und da bin ich dann natürlich hin und mit einigen anderen Journalisten auch. Und dann haben wir da gesessen und da geht hinten die Tür auf. Und wie man ihn halt so kennt, der war damals, wir reden ja hier über den Prozess, der war ja Mitte der 90er Jahre. Da war natürlich noch relativ fit. Geht also gemessenen Schrittes da rein. Und man sah dem Vorsitzenden Richter, der nur einige dieser Prozesse gemacht hat, sah man die Ehrfurcht an. Und er nimmt Platz in der Zeugen, vorne im Zeugenstuhl. Also man muss sich das so vorstellen, in der Regel ist, die Richter sitzen vorne mit Blicken in den Saal und dann gibt es meistens dazwischen 2 Meter Platz und da steht ein einzelner kleiner Tisch. Der ist vielleicht so 1 Meter mal 1 Meter. Vor diesem steht ein Stuhl. Ein total normaler, unbequemer Stuhl. Das ist der sogenannte Zeugenstand. Dahinter ist meistens die Pressebank. Das heißt, der saß direkt vor uns, 2 Meter entfernt vielleicht, saß er auf diesem Stuhl, vor diesem kleinen Tisch. Und dann läuft das Ritual so ab, dass der Richter also die Personalien abfragt. Und hier in dem Fall hat er noch gesagt, wie soll ich Sie denn ansprechen? Und dann sagte er, ja, normalerweise werde ich mit Herrn Bundeskanzler angesprochen, obwohl das nicht mehr ist. Das ist also reine Höflichkeitsform. Ne? Er ist halt, Beruf hat er auch gesagt, ehemaliger Bundeskanzler, stand da. Es wurde alles abgefragt, der Richter voller Ehrfurcht, wie ich schon gesagt. Und Wienand saß ja, das ist, wenn man so guckt, ist die Anklagebank meistens rechts. Also Wienand saß da aus seiner in der Bank. Links die Staatsanwaltschaft, Wienand mit seinem Verteidiger, guckte natürlich. Die beiden haben sich aber nicht begrüßt. Also es gab keinen Hallo Helmut, Hallo Karl. Und Helmut nahm Platz, Helmut Schmidt, und wurde dann befragt. Und das war im Grunde war das Pillepalle. Der war zwar in der Zeit Bundeskanzler gewesen, aber der hatte mit dem nicht mehr viel zu tun. Also ne, der Kontakt lief ja über andere Ebenen, wie wir wissen. Aber den da zu erleben, wie der sprach, ne, dieses, also man kann es nicht anders sagen, eine unfassbare Arroganz auch, die der ausstrahlte. Ne?
So ist Helmut Schmidt ja unter anderem dafür berühmt, dass er überall geraucht hat. Auch nachdem es dann schon ein Rauchverbot gab, also wir haben den auch hier noch in Düsseldorf bei Veranstaltungen erlebt, wo eigentlich strenges Rauchverbot herrscht, das immer für ihn aufgehoben wurde. Ja. Gab es sowas da irgendwie auch, also dass der sich auch solche Dinge rausnahm?
Ja, nein. Es gab, wir dachten, er würde es tun. du hast recht, ne? Ich kenne auch Veranstaltungen, wo das Büro Helmut Schmidt anruft und sagt, der Altbundeskanzler kommt nur, wenn er rauchen darf. Und wenn das in einem Raum ist, wo absolutes Rauchverbot, dann hast du ein Problem. Dann musst du das irgendwie arrangieren. Notfalls steht ein Feuerwehrmann daneben im Feuerlöcher. Habe ich erlebt, um die Ecke stand der, ne? Feuerlöcher in der Hand. Also hier in dem Fall war es so, der saß also in der Zeugenbank, das Ganze dauerte ein bisschen. Und irgendwann, das werde ich nie vergessen, ich habe das noch vor Augen, greift er in seine Jacketttasche. Und ich sah, wie meine Kollegen rechts und links von mir so alle, die wurden so nervös, weil, was die meisten Leute nicht wissen, in einem deutschen Gerichtssaal ist der Richter der Chef. Egal, ob du im Zuschauerraum sitzt, in der Pressebank oder im Zeugenstand, wenn du dich daneben benimmst, dann wird er dich erstmal ansprechen und sagen, lass das bitte sein. Der kann dich sogar einsperren lassen. Das dürfen deutsche Richter, dürften, ich glaube, 24 Stunden. Wenn du dich Richter nehmen nimmst, kann er dich abführen und einsperren lassen. Oder eine Geldstrafe verhängen. Oder dich des Raumes verweisen. Ne? So, jetzt sitzt also da Helmut Schmidt und auf einmal greift er in die Tasche. Und meine Kollegen und ich, wir erstarrten, weil wir dachten, jetzt macht er sich hier eine Zigarette an. Und das würde kein deutscher Richter dulden. Es sei denn, das ist Helmut Schmidt. Und deshalb dachten wir alle, was macht er jetzt? Und was macht dann der Richter? Also er greift in die Tasche ganz langsam, ne? Und kramt da so rum und die Hand kommt raus. Und ich dachte, jetzt geht er mit der linken Hand und holt ein Feuerzeug raus. Aber nein, es war eine Schnupftabakdose. Und der Richter stellte eine Frage und Helmut Schmidt nimmt aus der Tasche raus diese Schnupftabakdose. Ich glaube, das war so eine vorne mit so einer Öffnung und macht das so auf die linke Hand. Mit der rechten Hand streut er sich den Schnupftabak auf die Kuhle hinterm Daumen. Das machen Leute, die Schnupftabak benutzen, die machen das. Geht mit der Nase daran, zieht das so ganz langsam und benutzt sich so ganz tief rein. Und wir saßen da und dachten, ach du Scheiße, sagt der jetzt was davon? Tat er aber nicht. Schmidt zieht sich also dieses Zeug da rein, zieht das so ganz nach oben, machen diese Leute ja und beantwortet dann in aller Ruhe diese Frage. Wir in der Presse waren, wir sackten in uns zusammen. Der Richter guckt dahin, verzieht keine Miene, alle wundern sich und er hat dann weiter erzählt.
Okay. Also ich merke schon, wir haben uns zu Recht auf diesen Auftritt gefreut, auch wenn er jetzt juristisch für das Verfahren wahrscheinlich nicht ganz so relevant war.
Ja.
Wie das Gericht sowohl die Zeugenaussage von Helmut Schmidt als auch alle anderen Umstände beurteilt hat, hören wir jetzt.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilt Karl Wienand am 26. Juni 1996 wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit für die DDR zu 2,5 Jahren Haft. Etwa 1,3 Millionen Mark, die er als Agentenlohn erhalten hat, werden eingezogen.
Hans, ich muss wie im ersten Teil unserer Doppelfolge fragen, wie ging es danach weiter? Wir haben bei Markus Wolf erlebt, der hat Revision eingelegt. Es gab noch ein paar juristische Runden und am Ende hat er diese Haftstrafe nie angetreten. Karl Wienand war zum Zeitpunkt des Prozesses 69, also wahrscheinlich noch in einem gesundheitlichen Zustand, der ging. Hat der denn tatsächlich mal das Gefängnis von innen gesehen?
Nein. Also er war, wie du gerade sagtest, also er war kein junger Mann mehr, aber wenn er gesund gewesen wäre, wäre kein Problem gewesen. Er hat Revision eingelegt, also vom BGR, Bundesgerichtshof. Die haben das Düsseldorfer Urteil aber bestätigt. Und er ist aber trotzdem, er musste nie in den Knast, weil es hat dann einen Gnadenakt gegeben durch den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. Und der hat, offizielle Begründung war, also Karl Wienand ist krank. Man hat dann die Haftstrafe, was bei der Haftstrafe eigentlich ungewöhnlich ist, für 5 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, er musste nicht in den Knast.
Verstehe. Nun hast du den ja schon so als einen Mann beschrieben, der sein Leben lang eigentlich irgendwie immer in irgendwelchen Sachen drin hing. Jetzt kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass wenn er da, auch wenn er auf Bewährung ist, den Rest seiner Zeit irgendwie als Saubermann fristet. Dafür ist irgendwie die Struktur ein bisschen anders. Ist der nochmal irgendwo aufgefallen? Also hat er sich nochmal was zu Schulden kommen lassen?
Also es wurde erst ruhig um ihn. Und dann 2004 war das, glaube ich, gab es in Köln einen sogenannten Müllskandal.
Ja, erinnere ich mich dran. Ja.
Da spielte eine Firma Trinekens, glaube ich, eine Riesenrolle. Ja. Und auf einmal tauchte ein Mann namens Karl Wienand auf. Und siehe da, er hatte sich bestechen lassen, hatte dieser Firma geholfen bei ihren schmutzigen, im wahrsten Sinne des Wortes, schmutzigen Geschäften, hatte richtig gut kassiert. Und diesmal haben sie ihn verknackt. Damals hat man ihm zwar eine Haftstrafe angehängt, aber die gesundheitlichen Gründe, die vorher schon eine Rolle gespielt haben, waren jetzt so gravierend. Er musste die Haft nicht antreten. Er hat also nie ein Gefängnis von innen gesehen.
Okay. Ich würde gerne zum Abschluss eine etwas übergeordnete Frage stellen, Hans. Und zwar, wir haben es mit Geheimpolitik und Spionage zu tun. Ne? Das ist klingt wie dasselbe, aber es ist ja ein ganz feiner Unterschied. Also entweder machst du das für dein Land und dienst dem, indem du eben Informationen besorgst oder Dinge anleierst, die dem Land irgendwie helfen. Oder du spionierst und schadest damit jemandem. Hast du in diesen Prozessen gelernt, wo die Grenze ist, oder hast du das für dich neu definiert?
Ich habe eigentlich gelernt in diesen Prozessen, dass es keine Grenze gibt. Sowohl bei Markus Wolf, da war das ja schon mal eklatant, der ja nur für sein Land gearbeitet hat, aber auch bei Karl Wienern. Und mir ist damals einmal mehr klar geworden, dass das, was du eben angesprochen hast, ne, bevor Verträge abgeschlossen werden, bevor Länder irgendetwas miteinander oder gegeneinander machen, wird auf einer Ebene, von der wir alle überhaupt nichts mitkriegen, das ist auch heute noch so, wird gearbeitet, da wird miteinander gesprochen, da werden Dinge ausgetauscht. Und wie man die definieren soll im Einzelfall, ist extrem schwer. Und es gibt natürlich Spione, die also ganz gezielt in einem Land sind, Nachrichten besorgen und die gegen Geld an einen anderen Staat verkaufen. Mhm. Und das ist, die gibt's. Die, das sind aber keine Politiker. Also es hat ja mehrere berühmte Fälle gegeben, wo zum Beispiel das amerikanische Atombombenprogramm mal ausspioniert worden ist und der damalige, der Mensch, der dafür verantwortlich war, oder vielmehr zwei, es war ein Ehepaar, die haben das dann auch in die Sowjetunion verkauft, sind dafür übrigens in den USA hingerichtet worden damals. So viel zum Thema Landesverrat, mhm. weil die Amerikaner da überhaupt keinen Spaß verstanden. Dafür gibt es natürlich mehrere Beispiele. Das waren Agenten, die aus reinem finanziellen Interesse gearbeitet haben. Und da war das
Freiberufler
sozusagen. Ja, sozusagen. Ne? Aber hier immer dann, wenn so jemand wie Karl Wienern im Spiel war, ne, da war das natürlich schwer zu trennen. Sein Pech war, dass ihm das so anklebte, so immer die Skandale wie Klebstoff, bei dem halt wirklich nicht wusste. Ne? Und er hat Geld kassiert, aber das hat er halt dann anders definiert. Also nein, mir ist danach nur klar geworden, dass da im Hintergrund vieles passiert, von dem wir keine Ahnung haben. Ich bin der festen Überzeugung, ist heute mehr denn je so.
Hans, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Erklären. Jetzt sogar in einer Doppelfolge. Ich glaube, hochspannend, weil die wenigsten heute noch wissen, dass es überhaupt diese Stasi-Prozesse hier gab und dass Düsseldorf da so auch unter juristischen Gesichtspunkten so eine herausragende Rolle gespielt hat, macht das Ganze sehr, sehr spannend und hatte eben auch einen sehr spektakulären Zeugenauftritt offenbar. Danke fürs Erzählen. Genauso sage ich danke an die Cast-Crew, die diese Folge produziert hat, an Sarah-Lena Boley für das Sprechen der Nachrichten und des Urteils und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.